Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Metropolitan Division hat noch ein einziges Team, auf das wir noch nicht geschaut haben in der Vorschau auf die Saison 2025-2026, und das sind die Columbus Blue Jackets. Die Columbus Blue Jackets, die haben sich 2009 das erste Mal für die Playoffs in der NHL qualifiziert. Und sie sind ja auch nicht ein Team, was jetzt schon relativ lange mit dabei ist, sondern die Columbus Blue Jackets sind erst seit 2000 in der NHL, aber sie haben relativ lange die Playoffs verpasst. Das war tatsächlich dann in der 8. Spielzeit der Blue Jackets, das 9. Jahr in der NHL. Warum? Weil 2004, 2005 ausgefallen ist. Da gab es ja die Lockout-Season, die eben dann nicht absolviert wurde. Und dann war es 2008, 2009 so weit, dass sie da in die Playoffs gekommen sind. Dann haben sie direkt mal in einem Sweep gegen die Detroit Red Wings verloren. Danach wieder 4 Jahre keine Playoffs. Dann wieder eine Erstrunde aus, 2 Jahre keine Playoffs und so weiter und so weiter. Lediglich dieses sensationelle 4:0 in der Saison 2018-2019 gegen Tampa Bay. Das war eine Playoff-Serie, die die Columbus Blue Jackets für sich entscheiden konnten. Ansonsten ganz, ganz viel Leerlauf. Einmal was die Qualifikation betrifft, aber dann eben auch was Siege in den Playoffs betrifft. Und da waren sie nicht wirklich gut. Diese Qualifying Round in der Corona-Bubble habe ich da übrigens jetzt mal außen vorgelassen. Ja, die letzte Spielzeit der Columbus Blue Jackets, die war natürlich überschattet vom tragischen Tod der Gaudreau-Brüder im Sommer. Im August war das, meine ich, letzten Jahres. Und das war ja, glaube ich, da so, dass ich gerade meine Vorschau-Sendung quasi aufnehmen wollte und dann ja nochmal eben durchatmen musste und durchschnaufen musste, wie überhaupt die gesamte Hockeywelt. Das war natürlich dramatisch und war etwas, was die Saison der Columbus Blue Jackets beeinflusst hat, auf und natürlich auch neben dem Eis, gar keine Frage. Vom der Leistungsfähigkeit des Spielers mal abgesehen, ist das natürlich etwas, was einfach eine ganze Franchise bewegt hat, die NHL, die Hockeywelt insgesamt. Und dementsprechend muss ich persönlich sagen, waren die Columbus Blue Jackets wahrscheinlich die Überraschung überhaupt in der NHL. 89 Punkte waren es am Ende, 40 Siege, 33 Niederlagen. Es war ganz, ganz knapp, dass sie sich für die Playoffs hätten qualifizieren können. Sie waren 2 Punkte hinter den New Jersey Devils in der eigenen Division. Die waren auf 3 da, die Devils, die Blue Jackets auf 4. Sie waren 2 Punkte hinter dem 2. Wildcard-Platz der Montreal Canadiens drüben in der Atlantic Division. Also es war wirklich eine richtig gute Leistung der Blue Jackets, die dann aber leider am Ende nicht mit einer Playoff-Teilnahme belohnt wurde. Trotzdem finde ich vor allem unter den Umständen sehr, sehr positiv. Dean Everson hatte sein erstes Jahr in Columbus. Der hat dafür Stabilität gesorgt. Der hat dafür gesorgt, dass auch einige der jungen Spieler richtig, richtig gut gespielt haben, dass sie da ja dann auch mit Zach Werenski jemanden hatten, der in der Defensive eine überragende Saison hatte. Mit Kirill Marchenko haben sie jetzt vielleicht in der Offensive ihren Spieler gefunden, ihren Superstar dort entsprechend gefunden, um den man jetzt eben dann auch die nächsten Jahre wieder weitermachen kann in Richtung Playoffs. Und da sind einige Spieler mit dabei gewesen, die wirklich gute Spielzeiten oder eine gute Spielzeit hatten. Wir schauen mal auf die Zahlen insgesamt des Teams. 267 Tore geschossen, das war richtig gut. Platz Nummer 7 in der NHL, allerdings hatten sie genauso viele Gegentore und das war dann eben wieder schlecht. Platz Nummer 25 nur bei der Verteidigung. Beim Corsi-Wert, ja, unteres Mittelfeld. Platz 21, Torchancen, erspielte Torchancen, Anteil der Torchancen. Das ist alles so Platz 21, Platz 22. Warum waren sie dann so gut in der Offensive? Relativ einfach. Sie hatten eine richtig gute Abschlussquote. Platz 3 mit 10,5% die Schussquote. Ich sage schon mal Warnung, denn das deutet ja oft darauf hin, dass ein Team dann in der Spielzeit danach vielleicht nicht ganz so gut trifft. Die Fangquote bei 5 gegen 5, Platz Nummer 19, das war noch okay insgesamt. Powerplay Platz 22, Unterzahlspiel Platz 22, die Special Teams waren eher mittelmäßig. Also sie haben schon von 5 gegen 5 gelebt, die Columbus Blue Jackets, und haben da dann eben an der Stelle sich die meisten Punkte erspielt, die meisten Tore dann auch erspielt. Was ist in der Sommerpause passiert? Wie haben die Blue Jackets auf diese Zahlen, diese Statistiken reagiert? Haben sie sich verstärkt auf verschiedenen Positionen? Es sind einige Spieler gegangen. Daniil Tarasov ist mittlerweile als Backup von Bobrovsky in Florida. James Van Riemsdyk ist in Detroit. Jack Johnson hat aktuell noch keinen neuen Vertrag. Sean Corelli ist in Boston gelandet. Justin Danforth ist in Buffalo, Luke Cunningham in Florida und Kevin LeBanc ist im Moment auch noch Unrestricted Free Agent. Sie haben sich folgende Spieler geholt: Charlie Coyle und Miles Wood kamen in einem Tauschgeschäft aus Colorado, Isaac Lundestrom kam aus Anaheim, Brandon Smith aus Dallas, wenn ich mich richtig erinnere, Hutchin Fasching von den New York Islanders. Das heißt, also da haben sie etwas verändert. Wer aufgepasst hat, auf der Torhüterposition ist nichts passiert. Da werde ich dann gleich noch drauf eingehen. Ja, wie war es ansonsten? Die Spieler, die da waren, hatte ich schon erwähnt, hatten einige sehr, sehr gute Spielzeiten, sehr, sehr gute Statistiken auch. Allen voran Zach Werenski mit 82 Punkten in 81 Partien. Das war schon richtig, richtig gut. Und bei ihm stellt sich so ein bisschen die Frage, ist das jetzt seine neue Norm? Also ist er wirklich ein Spieler, der jetzt mit 28 Jahren zu den, sagen wir mal, Top-10-Verteidigern der Liga gehört? Oder war das eher so die Ausnahme und es war eben die eine überragende Saison und er geht wieder ein bisschen zurück zu dem, was er bisher abgeliefert hat? Denn das waren in vollen Spielzeiten eher so Mitte 40 bis 60 Punkte. Wenn man mal schaut, seine beste Spielzeit vor der letzten Saison, das waren 57 Punkte in 70 Partien. Auch die 23 Tore sind Karrierebestwert gewesen, wobei man sagen muss, er hatte auch schon mal 20 Tore. Also er ist sicherlich für 10 plus Tore immer gut und für, sagen wir mal, 40 Vorlagen auch. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Was man eben auch sagen muss, er hatte natürlich in der letzten Spielzeit auch fast 2 Minuten Eiszeit mehr als im Jahr zuvor. Also das ist auch sehr, sehr viel, was er dann eben dort entsprechend auf dem Eis leisten musste. Aber ich finde, man muss auch sagen, er hat so langsam seinen Vertrag dann auch gefüllt mit Leistung. Diese 9,5 Millionen, die hatte ich ja in den Jahren zuvor eben kritisiert, als zu hoch dotiert. Wenn er die Zahlen bestätigen kann aus dem letzten Jahr, dann ist das schon mal eher passend. Und dann ist das auch etwas, wo man sagen kann, okay, die 9,5 Millionen, die kann man ihm dafür zahlen. Bauchschmerzen habe ich mit den 8,5 Millionen, die sein Kollege in der Verteidigung bekommt, Ivan Provorov. Der ist meiner Meinung nach nicht so viel wert. Die nächsten 5 Jahre bekommt er aber 8,5 Millionen bezahlt. Das ist für mich mindestens 1 Million zu hoch. Trotz steigenden Salary Cap Space hätte man das Geld auch an anderer Stelle besser investieren können. Wobei man sagen muss, so richtig Geldprobleme haben die Columbus Blue Jackets aktuell jedenfalls nicht. 15,6 Millionen sind es fast noch, die sie dort entsprechend an Geld zur Verfügung haben. Aber man muss auch sagen, in den nächsten Jahren kommen einige Spieler, deren Verträge auslaufen. Vor allem denke ich dabei an einen Cole Sillinger, an einen Yegor Shinakov und an einen Adam Fantilli, der sicherlich dann seinen Bridge-Deal, seinen zweiten Vertrag bekommen wird oder vielleicht auch sogar für 8 Jahre unter Vertrag genommen wird. Also das sind schon einige wichtige junge Spieler, vor allem die neue Verträge bekommen müssen. Und nochmal, auch da ist einer dabei im Tor, der dann einen neuen Vertrag bekommt im nächsten Sommer oder während der nächsten Spielzeit. Dazu aber eben auch gleich noch mehr. Ansonsten nochmal reingeschaut in die individuellen Zahlen. Kirill Marchenko habe ich erwähnt, 31 Tore in 74 Spielen, das ist richtig, richtig gut. Kent Johnson, 57 Punkte in 68 Partien, auch der ist aufgeblüht. Sean Monahan hat auch gut gescored, kam ja eben auch vor der letzten Saison mit 57 Punkten in 54 Spielen. Nur Monahan muss einfach auch mal gesund bleiben, und zwar eine komplette Saison und dann eben idealerweise auch danach und länger, mit 30 Jahren jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und wenn man sich einfach die letzten Spielzeiten bei ihm durchliest, die letzte Spielzeit, wo er quasi komplett gespielt hat, das war die eine Covid-Saison, da hat er 50 Partien gemacht, danach 65, 25, 49, 34 und 54. Naja, wobei man sagen muss, stimmt gar nicht, in der letzten Spielzeit hatte er mit dem Tauschgeschäft aus Winnipeg auch eine gute Anzahl an Spielen, aber ansonsten davor die Jahre immer wieder verletzt, selten richtig voll gespielt, und das war jetzt in Columbus auch der Fall. Sie brauchen ihn, sie brauchen, sag ich mal, 70, 75 plus Spiele von ihm, um dann die Playoffs erreichen zu können. Adam Fantilli, habe ich erwähnt, richtig großen Schritt auch nach vorne gemacht, 54 Punkte nur, aber eben auch 31 Tore mit Marchenko zusammen, 2 30-Tore-Stürmer, das ist auch richtig gut. Dazu Voronkov noch mit 20 plus, Kent Johnson mit 20 plus Toren, Vransky mit 20 plus, Monahan hätte auch die 20 deutlich geknackt während der regulären Saison, wenn er mehr als 54 Partien gemacht hätte. Also da offensiv muss man sich keine wirklichen Sorgen machen bei den Columbus Blue Jackets. Es war eher die Defensive, und da ist zum Beispiel dann auch ein Provorov mit dabei, aber natürlich auch die Torhüterposition. Und wenn man sich hier die Statistiken anguckt, Tarasov ist jetzt weg, aber der hat dann einen Gegentorschnitt von 3,54. Die nominelle Nummer 1, Elvis Merzlikens, der hatte 53 Spiele, einen Gegentorschnitt von 3,18, die Fangquote 89%. Das war richtig schlecht, aber sie haben mit Jet Greaves eine wahrscheinlich neue Nummer 1, der hat zwar nur 11 Spiele gemacht, davon aber 7 gewonnen, 1,91 der Gegentorschnitt, 93,8% die Fangquote. Das war richtig, richtig gut in aber eben dann auch nur 11 Partien. Trotzdem haben sie mit dem Tauschgeschäft ja dann auch von Tarasov gezeigt, dass Greaves jetzt zumindest mal die 1B sein wird, vielleicht sogar die 1A in Columbus, also auf der Torhüterposition neu aufgestellt. Er ist aber auch einer derjenigen, der im nächsten Jahr dann einen neuen Vertrag braucht. Und das wird eben auch etwas sein, wo dann Don Waddell einen neuen Kontrakt mit ihm aushandeln muss. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, ich hatte erwähnt, Offensive war Elite, Defensive eben nicht. Natürlich auch in der Verteidigung ein Problem, dass Provorov zum Beispiel so viel Spielzeit hat. Das müsste man auch ein bisschen verteilen, denke ich. Ja. Was gibt's sonst zu sagen? Wir gehen einfach mal das Line-Up durch der Columbus Blue Jackets und dann sehen wir vielleicht auch schon so ein bisschen die Vorteile, Probleme. Vorne Boone Jenner, auch relativ viel verletzt, glaube ich, die letzten Jahre. Hat er auch selten richtig voll gespielt. Und auch das ist ein Punkt, wo man eben von ihm auch wieder ein bisschen mehr Spielzeit sich erhoffen muss, wenn man da eben dann auch sieht, erste Reihe, Monahan, Marchenko und Boone Jenner. Zweite, Fantilli, Kent Johnson und Dmitri Voronkov. Das ist schon eine sehr interessante junge Reihe, die wirklich für Furore sorgen kann, auch die sich vielleicht so ein bisschen dann auch als erste Reihe da festspielen wird. Und denke ich im nächsten Jahr, Charlie Coyle, Matthew Olivier und Cole Sillinger. Ja, Coyle als 3C, also auf der Center-Position in der dritten Reihe, sicherlich sehr gut aufgehoben, das ist keine Frage. Und in der vierten Reihe Lundestrom, Miles Wood und Jegor Schinakov. Miles Wood, auch jemand, wo man immer gucken muss, was bekommst du da jetzt? Bei ihm auch da wieder die Frage, wie gesund ist der? Kann der auch einige Spiele machen oder ist er dann auch eben öfter wieder verletzt? Also ja, das ist eben ein Problem, was sich durch die Blue Jackets Mannschaft durchzieht. Aber auch, wo man sagen muss, die defensive Orientierung der Stürmer, die muss auch da sein. Die sollte auch eben etwas besser werden in den kommenden Spielen in dieser Spielzeit. Hinten Defensive, Zach Werenski habe ich erwähnt, ist die Frage, kann er das bestätigen, was er offensiv da gezeigt hat, mit Dante Fabbro zusammen im ersten Verteidigerpaar, das zweite Paar Matejczuk und Ivan Provorov. Ja, wie gesagt, von Provorov bin ich nicht unbedingt der Freund, finde die 8,5 Millionen dann auch zu viel, aber gut. Damon Severson, ja, auch da wieder das Thema, wie gesund ist er denn und wie viele Spiele macht er denn? Und kann er auch konstant dann das Niveau halten? Und Erik Gudbrandsson, auch immer wieder jemand, wo man vielleicht nicht so unbedingt von überzeugt ist, von den Leistungen in der Defensive. Es hat eben einen Grund gehabt, dass die Blue Jackets so viele Gegentore hatten. Natürlich auch die Torhüter, die da waren, aber eben auch die Defensive insgesamt, auch als Team. Vielleicht kann Dean Everson in seiner zweiten Spielzeit dann ein bisschen mehr auch Struktur reinbringen, ein bisschen mehr Kompaktheit reinbringen, sie ein Stück weit auch dann durch bessere Offensive vielleicht ein bisschen dazu ermöglichen, den Gegner hinten wegzuhalten. Das hat er beim letzten Jahr, haben wir gesehen, auch nicht so überragend geklappt. Also das wird die große Herausforderung sein. Ein weiterer Punkt ist, Columbus muss auch auswärts punkten. Sie hatten 26 Siege zu Hause und auswärts nur 14. Also das war fast umgekehrt, die Bilanz zu Hause und auswärts. Das hat sie am Ende dann auch die Playoffs gekostet. Also da muss man eben auch sehen, dass sie außerhalb der Nationwide Arena auch ihre Zähler holen. Was gibt es noch zu sagen? Der Prospect Pool ist an sich ganz gut. Man muss aber schauen, ob davon wirklich viele in der nächsten Spielzeit ankommen. Einer, der hat einen, finde ich, ganz sehr interessanten Namen. Luca Del Bel Belus, Stürmer. Der hat in der letzten Saison schon 15 Spiele gemacht in der NHL, in der KHL, in der AHL bei Cleveland. Auch sehr viel gespielt, 21 Jahre alt. Der war der Zweitrundenpick 2022. Und das ist jemand, der vielleicht dann in der nächsten Spielzeit mit reinschnuppern kann, wo man sagen kann, das wäre ein Spieler, der auch dann, wenn die anderen eben mal verletzt sind, was ja wahrscheinlich der Fall sein wird, wo er dann eben einfach mal so ein bisschen mit reinschnuppern kann. Hinten, ja, muss man schauen, muss man abwarten, welche von den anderen Prospects da noch mit reinschnuppern. Gibt es sicherlich nicht so viele, die sich aufdrängen. Stanislav Svozil wäre vielleicht jemand, der in der Defensive Spielzeit bekommen könnte. Das ist ein Name, der sonst immer nochmal mit genannt wird. Caden Lindstrom könnte kommen, wenn die College-Saison beendet ist. Jordan Dumais oder Luca Morelli sind auch nochmal Spieler, die vielleicht irgendwo mit auftauchen. Aber letzten Endes wird es für die Columbus Blue Jackets darauf ankommen, dass der junge Kern, die jungen Spieler, einen Johnson, einen Voronkov, einen Sillinger, einen Fantilli, einen Marchenko, dass die die großen Schritte, die sie letztes Jahr gemacht haben und die ihnen diese gute Spielzeit ermöglicht haben, dass sie diese Schritte bestätigen und dass sie da dieses Niveau halten können. Das ist immer so ein bisschen ein Auf und Ab, natürlich schwierige Situation, haben wir bei anderen Teams auch gehabt. Ich habe es bei Montreal zum Beispiel, glaube ich, auch gesagt, wenn ein junges Team so einen richtig großen Schritt nach vorne macht, dann hast du oft wieder so, dass sie so ein bisschen zurückfallen, natürlich auch, weil der Gegner dann etwas anders vielleicht auch spielt, nimmt sie ernster, spielt ein bisschen härter, spielt ein bisschen mehr mit, sage ich mal, kleinen versteckten Sachen. Und das ist eben etwas, wo jetzt die Columbus Blue Jackets ja versuchen müssen, damit umzugehen. Und natürlich ganz klar entscheidend sein wird für die neue Saison, wie funktioniert die Torhüterposition? Haben sie da eine klare Nummer 1? Ist es so, dass auch Mess Lickens seine Leistungen stabilisieren kann, dann wäre wieder was möglich, dann wäre es wieder möglich, in Richtung Playoffs zu schnuppern, in, da irgendwo in den Bereich mit reinzukommen. Ich gehe nochmal die Division durch, vorne denke ich, Teams, die besser sind, Carolina, Washington wird besser sein, dann kommen schon die Teams, New Jersey wahrscheinlich, dann kommen aber schon die Teams so ein bisschen mit Fragezeichen, New York sicherlich auch ein Team, was normalerweise erstmal besser ist, weil sie auch eine bessere, besser besetzte Torhüterposition haben, die New York Rangers, aber dann ja, dann sind es schon die Flyers, die sie vielleicht hinter sich lassen. Pittsburgh sowieso, denke ich. Und dann ist die Frage, New York Islanders auch, aber reicht es dann eben für einen Playoff-Platz direkt? Wir haben es gesehen, das war in der eigenen Division schon knapp. Und mit den Wildcard-Plätzen in der anderen gegenüber in der Atlantic, da wird es eben auch sehr, sehr schwer, sich dann auf Platz 4 oder 5 quasi sozusagen dann so viele Punkte zu erspielen, dass man das Team aus der anderen Division da aussticht. Also ich denke, es wird wieder eine Saison im Mittelfeld für die Columbus Blue Jackets und es reicht nicht für die Playoffs, was eigentlich so der Bereich ist, wo du dich überhaupt nicht aufhalten möchtest. Nicht gut genug für die Playoffs, aber auch nicht gut genug für einen hohen Draftpick. Ist aber leider im Moment so die Situation, es sei denn, wirklich einer der genannten hat eine richtig gute Spielzeit, 40, 50 Tore und die anderen hängen sich da hinten mit dran. Vielleicht sind sie einfach auch mal sehr, sehr gesund. Die Columbus Blue Jackets ist ja auch eben ein Punkt, den ich schon sehr häufig erwähnt habe in der heutigen Aufnahme, aber viel Hoffnung würde ich mir da auf eine Playoff-Teilnahme nicht machen. Damit bin ich durch mit der Metropolitan Division. Ich bin durch mit der Eastern Conference. Und ihr wisst, dann geht es eben entsprechend weiter im Westen. Und wir beginnen in der Central Division. Und da geht es dann los mit dem einzigen Original Six Team, was noch im Westen ist, den Chicago Blackhawks. Das gibt es dann in der nächsten Ausgabe. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.